was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Viele Menschen fragen sich heute, wenn sie über Gott nachdenken, über Religion nachdenken, sie fragen sich, was ist Wahrheit? Was ist richtig? Was tut mir gut? Was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Wenn man sich anschaut, was die Kirchen manchmal für Dinge tun oder Menschen, die die Kirchen vertreten, dann fragt man sich, ist das vertrauenswürdig? Oder alle Kirchen sagen, alle Religionen sagen, ja, ich bin der Echte, ich habe die Wahrheit und alle anderen sind falsch. Können alle wahr sein? Ja, und viele sagen dann, naja, okay, vielleicht haben ja auch alle recht. Vielleicht könnte es auch sein, dass alle Kirchen und alle Religionen recht haben. Die Frage ist, was kann ich glauben? Wir wollen in dieser Serie uns einfach mit den verschiedenen Religionen und Konfessionen mal beschäftigen und uns überlegen, was glaubhaft ist, was vielleicht weniger glaubhaft ist, wo es gute Seiten gibt, wo es weniger gute Seiten gibt. Und zwar, es wird mehrere Abende geben und insgesamt sind 5 Teile. Im ersten Teil habe ich die Großkirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche, orthodoxe Kirchen und so weiter. Im zweiten Teil die Freikirchen, das heißt, das sind so die methodistische Kirche und die Baptisten und Adventisten und so weiter. Im dritten Teil die Sekten und Sondergemeinschaften. Im vierten Teil dann die Weltreligionen, die Juden und Moslems und Buddhisten und so weiter. Und im fünften Teil Denkrichtungen und Philosophien und Strömungen, was es heute in unserer heutigen Zeit so gibt und das zu bewerten und anzuschauen. Und zwar, was ganz wichtig ist, bei all diesen ganzen Teilen, die wir jetzt zusammen uns anschauen wollen, wird immer die Frage sein, was sagt die Bibel dazu? Und wir werden feststellen, dass jede Religion und auch jede Konfession irgendwo auch mit der Bibel irgendwo auch Dinge hat, die übereinstimmen, wo man sagen kann, okay, das ist so, wie die Bibel es auch sagt. Weil ich glaube, dass die Bibel die Grundlage ist, wo Gott sich uns Menschen offenbart. Wir können Gott von uns aus nicht sehen, wir können ihn nicht fühlen und nicht hören und nicht schmecken, aber Gott hat sich uns offenbart. Und ich glaube, dass er sich uns durch die Bibel offenbart hat. Und deswegen müssen wir alles, was Kirchen oder Menschen oder Religionen sagen, an der Bibel prüfen. Und das ist auch der Sinn dieser Serie, dass wir uns anschauen, bei jeder einzelnen Konfession, wo sind Dinge, die mit der Bibel übereinstimmen und wo gibt es Dinge, wo die Bibel etwas anderes sagt. Und wenn wir darüber sprechen, dann möchten wir nicht irgendwie Menschen verurteilen oder auch andere Religionen schlecht machen, sondern einfach nur das untersuchen im Lichte der Bibel. Denn das ist der Maßstab, das ist die Grundlage. Ich denke, es gibt in jeder Kirche und in jeder Religion aufrichtige Menschen, die wirklich nach der Wahrheit suchen und nach bestem Wissen und Gewissen leben und auch am Ende gerettet sind. Aber trotzdem muss man sich anschauen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Was stimmt mit der Bibel überein und was nicht. Denn wenn schon die Religionen sich widersprechen, dann kann ja nicht alles wahr sein, was die ganzen Religionen alle sagen. Deswegen werden wir eine spannende Reise hier haben über die verschiedenen Religionen. Das geht von Mekka über Rom, natürlich auch noch andere Orte, wo bedeutsame Religionsstifter gewesen sind. Und auch heute die Religionen Jerusalem oder andere Orte, wo die Religionen eine große Rolle spielen. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mit dem ersten Teil beginnen können. Die Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Und der erste Teil, das erste Video, geht über die römisch-katholische Kirche. Und da wir ja auch über die Bibel sprechen und auch die Bibel lesen werden, denke ich, ist es gut, wenn wir auch zu Anfang zusammen beten und Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet. Dass wir ihn bitten, dass er auch den Heiligen Geist uns gibt, dass wir die Bibel, sein Wort verstehen können und auch das, was wir anschauen, richtig bewerten können. Beten wir zusammen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du uns liebst, dass du unser Gott, unser Schöpfer bist, dass du aus Liebe zu uns alles getan hast, um uns zu erlösen, den wunderbaren Erlösungsplan für uns auszudenken und auch auszuführen. Hab Dank, dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist, dass wir durch dein Blut die Erlösung haben dürfen. Aber hab auch Dank, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns dein Wort, die Bibel, gibst, dass wir daran erkennen können, was Wahrheit ist. Und wenn wir jetzt in dieser Videoserie, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was verschiedene Religionen sagen und wie das, was die Bibel dazu sagt, dann bitten wir dich, dass du uns unser Herzen öffnest, unsere Augen öffnest, dass wir erkennen können, wo Licht ist und wo Schatten ist. Ja, sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, die römisch-katholische Kirche. Es gibt ja ein Sprichwort, das lautet, alle Wege führen nach Rom. Das ist nur ein Sprichwort. Ja, es gibt auch manche Wege, die woanders landen. Aber es ist schon so, Rom war lange Zeit das Zentrum der Welt. Ob das das heidnische Rom war oder auch hinter das päpstliche Rom. Rom hat bestimmt, wo es lang geht. Und deshalb hat Rom immer schon eine, bis heute noch eine Faszination. Natürlich auch die römisch-katholische Kirche hat eine bestimmte Bedeutung, hat bestimmte Aussagen, die eine Rolle spielen in der heutigen Welt. Vier Teile wollen wir uns einmal genauer anschauen. Also wir werden jetzt bei jedem Thema, was wir durchnehmen, bei jeder Konfession, bei jeder Religion, werden wir diese vier Teile, die gleichen vier Teile, immer wieder durchgehen. Erstens die Geschichte und die Verbreitung dieser Konfession und dieser Religion anschauen. Das werden wir nicht zu lang machen, denn wir wollen keine Konfessionskunde machen, wir wollen eigentlich eine biblische Bewertung der Lehren vornehmen. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Das heißt, wo gibt es Lehren, die mit der Bibel übereinstimmen? Drittens, Abweichungen von der Bibel. Wo gibt es Aussagen, wo es Bibeltexte gibt, die etwas anderes sagen? Und dann habe ich auch immer jeweils die Texte dazu aufgeführt. Und viertens, Hinweise. Tipps, die sich aus diesen Abweichungen ergeben, was daraus gut wäre, welchen Weg wir einschlagen sollten. Also der erste Teil, die römisch-katholische Kirche, mit diesen vier verschiedenen Bereichen. Die Geschichte. Eigentlich ist die römisch-katholische Kirche die einzige Kirche, die nachweislich bis auf Jesus zurückweist. Und man genau sehen kann, dass Jesus, als er damals lebte, mit seinen Jüngern zusammen war und dass er dann die Jünger beauftragt hat, er hat ihnen gewisse Vollmachten gegeben und er hat auch Petrus Vollmachten gegeben. Und die katholische Kirche sagt, dass diese Vollmacht, die Jesus dem Petrus gegeben hat, dass er ihm die Schlüssel des Himmelsreichs gegeben hat, dass das sozusagen der erste Papst war und dass dann der Petrus die Vollmacht, bevor er gestorben ist, an den nächsten Bischof übergeben hat. Petrus war Bischof von Rom, also der Gemeindeleiter von Rom, kann man sagen, von der Urgemeinde. Und dann hat er dem nächsten Bischof von Rom das übergeben und der wieder dem nächsten das übergeben. Das nennt man apostolische Sukzession. Das heißt, dass dann immer jeweils die Vollmacht, die Jesus gegeben hat, immer weitergegeben wurde und bis heute alle Bischöfe diese Vollmacht, die von Jesus ausgegangen ist, haben. Dieser Gedanke ist zwar interessant und schön, aber in der Bibel finden wir so etwas nicht, dass es irgendwie eine Übertragung von Vollmachten gibt. Sondern die Vollmacht, die wir haben, bekommt jeder direkt vom Heiligen Geist, von Gott, wenn er mit dem Wort, mit der Bibel übereinstimmt. Aber wieder zurück zur Geschichte. Natürlich war die Urgemeinde erstmal nur eine Gemeinde. Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Es gab zwar überall in verschiedenen Orten und Städten auch Gemeinden, in Jerusalem, in Antiochien und nachher auch, als sie missioniert haben, in Korinth und in Rom und in Ephesus und überall gab es Gemeinden. Aber sie gehörten zusammen, sie waren ein Verbund und sie hatten eigentlich eine Einigkeit untereinander. Und wenn es Probleme gab, dann haben sie auch ein Apostelkonzil gehabt, wo sie sich getroffen haben und haben dann die Probleme besprochen und dann beschlossen, was dann für alle Gemeinden noch gelten soll. Es gab eigentlich nur eine christliche Kirche und Gott wollte auch, dass es eine Einheit gibt unter den Christen. Und diese Zerstrittenheit und die Zersplitterung wollte Gott nicht. Natürlich die Frage, wie kommt man wieder zur Einigkeit, aber das ist ein anderes Thema, was wir jetzt nicht behandeln wollen. Ja, also Petrus und die Apostel waren natürlich hier von Urgemeinde her die Autoritäten, die damals sagen konnten, wir haben mit eigenen Ohren gehört, was Jesus gesagt hat, mit eigenen Augen gesehen, was er getan hat. Und sie waren die Autoritäten, um dann in der Kirche auch zu sagen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Weil sie natürlich auch denn als Apostel eine Autorität hatten und auch von Gott geführt waren und geleitet waren. Und deswegen war die Urgemeinde, ja, die hatte schon einen Vorteil gehabt, dass sie eben Augenzeugen hatte. Ab dem 2. Jahrhundert war das dann nicht mehr der Fall. Ja, wie ging es denn weiter? Das 1. Jahrhundert war die Urgemeinde, die von Aposteln geführt worden ist, die Apostelgemeinde. Und dann gab es in den ersten 3 Jahrhunderten Verfolgungen. Die Christenheit wurde verfolgt. Natürlich, Satan hat Jesus verfolgt durch die Juden, bis er ihn sogar ans Kreuz gebracht hat. Und Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Und dadurch wissen wir, dass Satan auch die ersten Christen verfolgt hat. Und zwar zuerst durch die Juden. Die Juden haben auch einige Christen zu Tode gebracht. Der Stephanus zum Beispiel, der wurde gesteinigt. Und auch andere da wurden umgebracht. Aber natürlich nicht nur die Juden haben die Christen verfolgt, auch die Römer haben die Christen verfolgt. Und da gab es mal Zeiten, die ersten 3 Jahrhunderte, da war es ein bisschen stärker und gab es wieder ein bisschen mehr Freiraum. Nero, wissen wir, der hat die Christen verfolgt. Und auch Diokletian war eine sehr starke Verfolgung der Christen. Am Anfang des 4. Jahrhunderts, von 303 bis 313, hat er eine sehr starke Verfolgung über die Christen gebracht. Aber interessant ist, dass die Christen, je mehr sie verfolgt wurden, haben sie umso mehr zusammengehalten, waren sie umso mehr mit Gott verbunden, haben den Glauben hochgehalten und sind treu geblieben. Und das Christentum hat sich verbreitet sogar. Jemand hat mal gesagt, das Blut der Märtyrer war der Samen des Evangeliums. Das heißt, dass dadurch viele Menschen erkannt haben, wie gewaltig und welche Kraft dahinter steckt, hinter der Botschaft von Jesus Christus, von ihm, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Ja, aber dann war es so, dass dann im Anfang des 4. Jahrhunderts der Abfall kam. Konstantin, der römische Kaiser, hat sich zum Christentum bekannt. Bekehrt hat er sich nicht, aber er hat sich dazu bekannt, nachdem er seine Vision hatte. Und dann hat er das Christentum, was vorher verfolgt wurde, zur Staatsreligion gemacht. Und dann war es so, dass auf einmal das Ganze gekippt ist. Das heißt, jeder, der im Staat, im römischen Staat was sein wollte, musste Christ sein. Und so haben sie dann das Christentum, es war modern, Christ zu sein. Aber dadurch gab es viele Christen oder Menschen, die sich Christen genannt haben, die nur wegen der Karriere Christen wurden, aber nicht, weil sie vom Herzen glaubten. Und deshalb ist dadurch das Christentum so verwässert. Und da gab es viele, viele Menschen, die hineingekommen sind, die nicht mehr richtig geglaubt haben. Und auch viele Lehren kamen rein. Da gab es eine Vermischung vom griechischen Hellenismus, vom heidnischen Denken mit dem christlichen Denken. Und dann gab es viele Probleme, die dann entstanden sind, die in diesem 4., 5. Jahrhundert dann sehr massiv gewesen sind. Ja, dann kam das 6. bis 18. Jahrhundert und hier war der Abfall immer mehr, dass immer mehr heidnische und unbiblische Lehren hineinkamen. Soweit, dass die Kirche selbst, die ja noch bis zum 3. Jahrhundert verfolgt wurde, jetzt selber Andersgläubige verfolgt hat. Ja, das waren dann die Waldenser und die Albigenser und die Hugenotten, die verfolgt wurden. Und das Papsttum hat dann religiös und politisch die Kräfte vereint und dann Macht ausgeübt, sogar teilweise über die Könige und über die Kaiser. Die Kirche hat bestimmt, was Wahrheit ist. Aber sie haben natürlich auch dann Menschen verfolgt, die nicht so glaubten, wie sie das gesagt haben. Ja, und dann kommen wir eben in die heutige Zeit. Heute ist es so, dass im Laufe der Aufklärung und der Wissenschaft und auch der Religionsfreiheit die Kirche sich ein bisschen angepasst hat, aber die Grundlagen sind die gleichen geblieben. Und die katholische Kirche ist heute sehr stark in der Ökumene. Sie forciert die Ökumene und für sie ist Ökumene, dass sie sagt, alle kommen wieder zurück in den Schoß der Kirche, dass wir uns alle wieder vereinen, weil die Lehren der Kirche, die Dogmen der Kirche sind unveränderlich. Und deshalb kann die katholische Kirche keine Zugeständnisse machen in Glaubensfragen. Die evangelischen Kirchen, die haben immer weniger Grund unter ihren Füßen und machen immer mehr Zugeständnisse in theologischen Fragen und kommen der katholischen Kirche immer näher. Sie sagen eigentlich, Ökumene heißt, man trifft sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber für die katholische Kirche ist Ökumene eigentlich, dass alle wieder am Ende katholisch werden. Ja, in diesem Zeitalter leben wir heute. Ökumene ist eigentlich das Zeitalter des Postmodernen, wo man sagt, naja, jeder kann seins glauben, was er will und jeder hat recht. Und es geht schon irgendwie. Die Verbreitung. Auf der ganzen Welt gibt es ungefähr 1,2 Milliarden Katholiken. Die katholische Kirche ist mit Abstand die größte christliche Kirche. 17,5% der gesamten Weltbevölkerung sind katholisch. Und auf diesem Bild hier, auf dieser Weltkarte, sieht man dann auch, wo so die meisten sind. Man sieht das auch gerade, wo es dunkelrot ist, in Südamerika, teilweise Mittelamerika und natürlich Europa, Spanien, Italien und auch Osteuropa. Da ist sehr viel, sehr hoher Prozentsatz von Katholiken. Ja, in Deutschland haben wir 23,5 Millionen Katholiken. Das sind ungefähr 28,6%. Das ist relativ viel, das ist ungefähr noch ein Viertel, aber das war mal wesentlich mehr. Vor der Zusammenführung von Ost- und Westdeutschland war in Westdeutschland ein wesentlich höherer Prozentsatz der Menschen religiös. Da waren fast 45-50% der Deutschen katholisch und fast 45-50% der Deutschen waren evangelisch. Das hat sehr stark abgenommen, weil viele ausgetreten sind und durch die Wiedervereinigung natürlich auch dann viele Menschen dazugekommen sind aus Ostdeutschland, die gar keine Religion hatten. Ja, aber heute haben wir ungefähr 23,5 Millionen Katholiken in Deutschland. Ja, 48,8% aller Katholiken sind in Amerika, Nord- und Südamerika. 23,5% leben in Europa. 10,9% der Katholiken wohnen in Asien oder leben in Asien. 16% leben in Afrika und 0,8% in Ozeanien. Das heißt bei Australien und die ozeanischen Gebiete. Ja, deswegen kann man sehen, dass in Amerika das am stärksten vertreten ist, gerade Mittel- und Südamerika. Europa immer noch stark, aber dort sind sie auch am meisten gewachsen. Schauen wir uns den zweiten Punkt an, Übereinstimmungen mit der Bibel. Die Frage ist, wo stimmen die Lehren der katholischen Kirche mit der Bibel überein? Denn die haben auch gute Lehren, wo man wirklich sagen kann, das ist ja gesunde biblische Lehre, die man auch annehmen kann. Der erste Punkt ist die Inspiration der Bibel. Das heißt, sie glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, dass Gott, die Schreiber der Bibel, ihnen es eingegeben hat, was sie schreiben sollen. Jetzt nicht Wort für Wort diktiert, aber dass er ihnen das so gesagt hat und so den Eindruck gegeben hat, dass sie das geschrieben haben, was am Ende Gottes Wort ist. Aber die Frage ist jetzt, wie kann es sein? Sie sagen ja, dass die kirchliche Lehre über der Bibel steht. Wie kann es jetzt aber sein, dass sie die Bibel als inspiriert halten und trotzdem nicht in allen Punkten der Bibel glauben? Das ist folgendermaßen zu erklären. Nämlich, die meisten Christen glauben ja auch, dass das Alte und Neue Testament beide von Gott sind und beide inspiriert sind. Und wir haben im Alten Testament Offenbarungen Gottes und Aussagen Gottes, die wichtig sind und richtig sind und gut sind. Und im Neuen Testament haben wir eine weitere Offenbarung Gottes, die einen Schritt weitergeht, die mehr Licht bringt. Und manches Licht vom Alten Testament wurde aufgelöst. Zum Beispiel das Zeremonialgesetz, die Opfergesetze. Die gelten im Neuen Testament nicht mehr. Und manche Dinge wurden bestätigt, zum Beispiel die 10 Gebote oder auch das System der Erlösung oder auch andere Fragen, die wichtig sind. Das heißt, wir haben manche Dinge, die verändert wurden und manche Dinge, die bestätigt wurden. Und so sagt die Kirche, wir haben jetzt das Alte Testament, das Neue Testament und jetzt haben wir den dritten Schritt, die Kirche. Und die ist vom Heiligen Geist geführt und die Kirche hat jetzt die Erlaubnis, manches von dem Neuen Testament zu verändern und manches zu übernehmen, beizubehalten. Ist zwar ein guter Gedanke, aber in der Bibel steht ganz klar drin, Paulus sagt, wenn jemand kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, als ich es getan habe, Galater 1, Vers 6, der sei verflucht. Das heißt, die Bibel muss der Maßstab sein für alles, was wir sagen und was wir glauben und was wir lehren. Aber nochmal, die Inspiration der Bibel ist eine Lehre, die sie haben, die richtig ist und die gut ist. Zweitens, sie glauben an Gott. Sie haben zwar ein bisschen andere Vorstellungen von den verschiedenen Dingen, aber prinzipiell, dass sie diese einen Gott haben, der sich aber in diesen drei Persönlichkeiten offenbart. Drittens, sie glauben und lehren, dass Gott die Welt geschaffen hat. Sie sagen zwar auch, dass die Evolution durchaus auch ein Modell ist, was mit der biblischen Wahrheit, mit biblischen Text übereinkommen könnte, aber ihre eigene Lehre ist ganz klar, Gott hat die Welt geschaffen in 6 Tagen. Viertens, die Jungfrauengeburt. Sie glauben, dass Jesus Christus geboren worden ist von Maria und dass Jesus nicht gezeugt worden ist von einem Mann, sondern dass sie eine Jungfrau gewesen ist und dass der Heilige Geist über sie gekommen ist und deswegen Jesus sowohl Erbfaktoren von den Menschen hatte, von Maria hatte, aber auch von Gott. Und das sagt die Bibel ja auch deutlich, dass es so ist. Fünftens, die Wichtigkeit, Gott zu gehorchen. Der Gehorsam ist in der katholischen Kirche sehr wichtig, hat einen hohen Stellenwert, weil natürlich auch die Liebe zu Gott und die Liebe zu Gottes Wort auch immer sich daran zeigt, dass wir auch das tun, was Gott sagt. Sechstens, Jesu Wiederkunft. Sie glauben, dass Jesus wiederkommen wird, in der Wolken des Himmels sichtbar. Haben Sie auch in Ihrem Glaubensbekenntnis drin, von dann er kommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Diese Wiederkunft ist eine Lehre, die in der katholischen Kirche auch eine Rolle spielt. Es ist zwar nicht so im Mittelpunkt, nicht so im Vordergrund zu sehen, aber es ist doch da. Siebtens, die Wichtigkeit des Gebets. Gebete spielen eine große Rolle in der Kirche. Ja, ob das jetzt Rosenkränze sind, die man betet, oder dass man Kerzen anzündet für Verstorbene oder irgendetwas. Gebete sind immer wieder wichtig. Obwohl die Art und Weise der Gebete, denke ich, nicht so sind, wie das eigentlich die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass wir zu Gott reden dürfen wie mit einem Freund, wie mit einem Vater. Wie wir uns unterhalten, hier auf der Erde. Wir müssen keine irgendwelche Zeremonien oder auswendig gelernten Gebete sprechen, sondern wir können direkt mit Gott reden, wie mit mir Menschen reden können. Aber das Gebet ist wichtig für die katholische Kirche. Und von daher haben wir eine ganze Reihe Lehren, wo man sagen kann, das ist biblisch, das ist gut und das ist richtig. Wenn wir jetzt über die Abweichungen von der Bibel sprechen, dann habe ich immer zu jedem Punkt einen Bibeltext, der zeigt, dass eigentlich die Bibel etwas anderes sagt. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie jemanden verurteilen oder richten deswegen, aber ich denke, wir müssen Lehren beurteilen. Das müssen wir. Wir müssen sagen, was ist jetzt eine Lehre, die mit der Bibel übereinstimmt und wo haben wir Unterschiede. Ich kann auch nicht jede Lehre jetzt genau ausführlich erklären und auseinandernehmen, dann würden wir 3 oder 4 Stunden hier zusammen sein und das würde sehr lang sein, aber immer so ganz kurz einige Lehren antippen und zeigen, was es mit der Lehre auf sich hat, was die Bibel dazu sagt. Ja, und zwar, übrigens, die katholische Kirche sagt, dass der Katechismus, ein Katechismus ist nach dem Verständnis der Kirche, das ist die Kirchenlehre. Das ist das, was man im Religionsunterricht lernt und was sonst irgendwo auch die Grundlage ist für alle Lehre. Und der Katechismus steht nach den Vorstellungen der katholischen Kirche über der Bibel. Die ist wichtiger. In vielen Fällen stimmt es überein, was in beiden drin steht. Das ist auch kein Problem. Haben wir auch eben schon gesehen, dass es viele gute Dinge gibt. Aber wenn es einen Widerspruch gibt zwischen der Bibel und zwischen dem Katechismus, dann ist für die katholische Kirche immer der Katechismus, die Lehre der Kirche, das Wichtigste. Weil sie sagen, der Heilige Geist hat die Kirche dazu geführt, Dinge zu erkennen und Dinge weiterzuführen. Und das ist also Gottes Wille so gewesen. Und deswegen kann das auch nicht wieder rückgängig gemacht werden, weil das, was Gott denkt, offenbart hat durch die Kirche, für alle Zeiten gültig ist. Aber ich denke, Luther hat es richtig erkannt, dass man sagen kann, allein die Schrift ist die Grundlage. Und wenn eine Kirchenlehre nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann ist es nicht wahr und richtig. Zweitens, das Heil kommt von der Kirche, sagen sie. Drittens, die 7 Sakramente, die sie lehren. Viertens, das Fegefeuer. Das erklärt gleich ein bisschen, was das alles bedeutet. Fünftens, die unsterbliche Seele. Sechstens, die Sonntagsheiligung. Siebtens, die Anrufung der Heiligen. Achtens, die Bilderverehrung. Und neuntens, die apostolische Sukzession. Ich habe nachher nochmal 9 Punkte, aber erstmal diese 9. Und jetzt schauen wir uns die mal im Einzelnen an, und was die Bibel dazu sagt. Punkt 1 hatten wir gesagt, die Tradition steht über der Bibel. So sagt die Kirche. Hier habe ich einen Bibeltext in Matthäus 15, Vers 9. Da sagt Jesus, und zwar, er hat damals die Juden angesprochen. Und er sagt, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und auch Paulus warnt davor, dass Menschen kommen werden, die Dinge lehren werden, die die Menschen in die Irre führen. Die Frage ist jetzt, woran kann ich erkennen, wenn jetzt jemand kommt und etwas lehrt, ob es richtig oder ob es falsch ist? Mein Bauchgefühl, mein Wissen, woran kann man es unterscheiden? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen das, was gesagt wird, mit der Bibel prüfen. Und wenn es mit der Bibel übereinstimmt, dann ist es ein biblisches ein göttliches Gebot, eine biblische Lehre. Wenn es mit der Bibel nicht übereinstimmt, dann ist es eine menschliche Lehre. Und das haben die Pharisäer damals auch gemacht. Sie hatten eine ganze Reihe aus dem Alten Testament, eine ganze Reihe Lehren, die richtig waren und gut waren. Aber sie hatten auch eine ganze Reihe Lehren, die sie sich selbst ausgedacht hatten, menschliche Gebote, die teilweise die biblischen Gebote außer Kraft gesetzt haben. Und da hat Jesus zu ihnen gesagt, wenn ihr nur Menschengebote lehrt, dann dient ihr mir vergeblich. Das Gleiche können wir auch hier sagen, dass menschliche Gebote nichts nützen. Wir müssen nach dem gehen, was Gott sagt in seinem Wort, in der Bibel. Die Bibel steht über der Tradition. Zweitens, das Heil kommt von der Kirche. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 haben wir die Aussage, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Die Frage ist, was sagt die Bibel? Woher kommt das Heil? Das Heil kommt nicht durch eine Institution. Das Heil kommt nicht durch irgendwelche Menschen. Es gibt nur eine Möglichkeit, zum ewigen Leben, zum Heil zu kommen. Das ist durch Jesus Christus. In keinem anderen ist das Heil. In keiner Kirche, in keiner Institution, in keiner Religion, in keinem Menschen. Auch in keinem Amt, sondern allein in Jesus Christus. Und von daher kann keine Kirche von sich behaupten, ich bin allein seligmachend. Das heißt, die katholische Kirche sagt, wer nicht katholisch ist, wer nicht zur Kirche kommt und von der Kirche die Sakramente gespendet bekommt, kann nicht gerettet werden. Weil die Kirche, sie sagen, die Kirche hat von Gott sozusagen die Schatzkammer bekommen, von dem Heil, was Gott ihr gegeben hat, und sie darf das Heil dann an die Menschen geben, wo sie denkt, dass es richtig und gut ist. Aber das steht in der Bibel nirgendwo drin. Das Heil kommt von Christus, nicht von der Kirche. Die Kirche ist dazu da, dass Menschen, die zu Gott gefunden haben, sich zusammentun, sich vereinigen, um gemeinsam sich zu stärken, sich zu stützen und auch, um gemeinsam das Evangelium zu verkündigen. Aber die Kirche ist nicht dazu da, Menschen das Heil zu spenden. Da kommen wir jetzt zu den Sakramenten. Die Kirche sagt, es gibt 7 Sakramente. Die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Priesterweihe und die Ehe. Erstmal die Frage, was ist ein Sakrament? Ein Sakrament ist nach der Vorstellung der Kirche etwas, was durch den Vollzug der Handlung schon aktiv wird, schon wirksam wird. Das heißt, wenn jetzt ein Baby getauft wird, dann wird durch den Vollzug der Handlung, das heißt, in dem Moment, wo der Priester jetzt die richtigen Worte spricht, die richtige Handlung macht, ein paar Tropfen Wasser nimmt und da jetzt über den Kopf des Babys sprengt oder ein bisschen Wasser drüber gießt, in dem Moment wird das Heil gespendet. Ob der Mensch glaubt oder nicht glaubt, spielt keine Rolle. Nicht der Glaube gibt das Heil, sondern das Sakrament spendet das Heil. Und das Sakrament kann nur der spenden, der auch von Gott die Autorität bekommen hat, nämlich der Priester. Der Priester, der von Petrus in der apostolischen Sukzession die Vollmacht übertragen bekommen hat. Und von daher, sagen sie, gibt es außerhalb der katholischen Kirche kein Heil, weil keine andere Kirche nachweisen kann, dass sie von der Urgemeinde her abstammt. Die Bibel sagt dazu, Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein wodurch? Allein durch den Glauben. Das heißt, nicht durch Sakramente, nicht durch irgendwelche Zeremonien, nicht durch einen Priester, nicht durch eine Institution, sondern wodurch bekommen wir die Erlösung? Durch Jesus Christus, durch den Glauben. Der Glaube ist entscheidend. Und wenn ein Mensch nicht glaubt, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Wir können uns auf den Kopf stellen, wir können jemanden 100-mal taufen, der wird nicht gerettet sein, solange ein Mensch nicht glaubt. Der Glaube ist das, was entscheidend ist. Dass ein Mensch sich entscheidet, ich möchte mein Leben Gott übergeben. Deswegen, die Sakramente, die Dinge, die hier genannt werden, sind zwar Dinge, die in der Bibel vorkommen, die meisten auf jeden Fall, aber das Verständnis, dass sie schon wirksam sind durch den Vollzug der Handlung, das ist nicht biblisch. Wenn also jemand getauft wird und er nicht an Gott glaubt, dann wird er zwar nass, aber er ist nicht gerettet. Wenn er aber an Gott glaubt, sein Leben Gott übergeben hat und dann im Gehorsam nach Gottes Wort sich taufen lässt, dann ist er gerettet. Weil durch den Glauben Gott ihm die Erlösung gibt. Ja, die Taufe. Die Taufe ist auch etwas, jetzt gucken wir uns mal einige von diesen 7 Sakramenten ein bisschen genauer an. Die Taufe Da haben sie das biblische Bild. In der Bibel wurden nur Erwachsene getauft. Jesus wurde als Erwachsener getauft. Das haben sie dann auf die Babys, auf die Säuglinge übertragen. Und zwar, das kam vor allen Dingen daher, erstens auch von dieser Vorstellung des Sakramentsgedanken, dass das Baby, das Kleinkind, dann schon das Heil hat, schon erlöst ist. Und sie haben den Gedanken der Erbsünde. Augustinus hat diesen Gedanken der Erbsünde erfunden, einer der Kirchenväter. Und er sagte, dass er glaubte, dass beim Fall von Adam und Eva die Menschen in Sünde gefallen sind und jeder Mensch, der jetzt geboren wird, automatisch eine Erbsünde auf die mitbekommt. Er bekommt eine Sünde vererbt von den Eltern, eine von Adam und Eva. Und diese Erbsünde bringt den Menschen zum Tod. Das heißt, wenn ein Baby stirbt, mit der Erbsünde ist es verloren. Wenn aber jetzt das Baby getauft wird, dann wird bei der Taufe die Erbsünde weggewaschen und dann ist das Baby gerettet. Und natürlich gleichzeitig auch Glied der katholischen Kirche. Deswegen ist, aber diese Frage der Erbsünde ist nicht biblisch. In der Bibel steht nirgendwo was von Erbsünde. Im Gegenteil, im Hesekiel steht, der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Sondern jeder muss seine eigene Schuld tragen. Wir können zwar Neigungen zur Sünde vererben oder Folgen der Sünde können auch weitergegeben werden, aber die Schuld der Sünde kann nicht vererbt werden. Genauso auch mit der Eucharistie. Eucharistie ist das Abendmahl in der katholischen Kirche. Und sie glauben, dass das Abendmahl der Eucharistie nicht nur ein Gedächtnismahl ist, dass wir also uns erinnern an Jesu Tod und an sein Blut, was er vergossen hat und an den Leib, den er gegeben hat, sondern dass Jesus sich jedes Mal neu opfert. Dass wenn der Priester die Worte spricht, dass eine Wandlung vollzogen wird. Und bei der Wandlung kommt Jesus vom Himmel wieder neu herab und kommt wieder in das Brot hinein. Und das Brot wird dann zum echten Leib Jesu. Und der Traubensaft, beziehungsweise der Wein, den sie haben, wird dann zum echten Blut Jesu. Man schmeckt zwar noch den Wein, und man schmeckt das Brot oder die Oblate, aber es ist eigentlich Jesu Leib. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt, dass beim Abendmahl nicht Jesus neu geopfert wird, sondern dass wir nur uns erinnern sollen an Jesu Tod. Wenn das wirklich ein echtes Opfer wäre, dann würde der Priester eine Macht haben über Jesus und er könnte ihn jederzeit vom Himmel herabholen und in diese Oblate hineingehen. Und deswegen wird auch diese Oblate angebetet, weil sie glauben, dass es Jesus ist, der echte Leib Jesu. Und deswegen beten sie die auch an und deswegen tun sie das auch durch die Straßen tragen und so weiter und dann diese ganzen Zeremonien dabei machen. In der Bibel steht, Jesus wurde nur einmal geopfert. Und sein Opfer war ein für alle Mal. Und das hat ausgereicht für alle Menschen. Er muss nicht jedes Mal neu geopfert werden. Und das Abendmahl ist nur ein Erinnerungsmahl an das, was Jesus für uns getan hat. Auch mit der Buße. Aber da kommen wir gleich noch hin mit irgendeiner Beichte. Ja, dass die katholische Kirche sagt, du musst Buße tun und auch beichten. Und ohne Beichte des Priesters kannst du keine Vergebung haben. Viertens, das Fegefeuer. Das ist etwas, was in der Bibel überhaupt nicht vorkommt. Auch der Gedanke kommt überhaupt nicht vor. Und auch das Wort kommt gar nicht vor. Das ist eine Erfindung, die gemacht worden ist. Und zwar, der Gedanke ist folgendes, dass sie sagen, es gibt eben sehr gute Menschen, die sogenannten Heiligen, die haben so viele gute Taten getan, dass sie sogar einen Überschuss haben und die kommen gleich in den Himmel. Jetzt gibt es aber böse Menschen, die kommen in die Hölle. Sie glauben, dass die Menschen, wenn sie sterben, gleich in den Himmel oder in die Hölle kommen. Aber die meisten Menschen sagen, sie waren weder ganz gut noch ganz böse. Die haben zwar vieles Gutes getan, aber haben auch viele Sünden gemacht. Und die müssen erst ins Fegefeuer. Und im Fegefeuer werden dann die Sünden abgezahlt sozusagen. Und da muss man dann halt ein paar tausend Jahre oder ein paar Millionen Jahre in dem Fegefeuer da schmoren und leiden. Und dann hat man seine Sünden abgegolten und dann kann man in den Himmel kommen. Aber in der Bibel steht, Johannes 5, Vers 28 und 29, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das ist biblische Botschaft. Das sagt die Bibel dazu. Die Bibel sagt nicht, dass es drei Möglichkeiten gibt. Entweder gerettet oder verloren oder so ein Zwischenzustand, so ein Halb. Nein, entweder oder. Und zweitens, steht hier in der Bibel, dass wo sind die Toten? Wo warten sie? Die warten in den Gräbern. in der Erde. Das heißt, wenn jemand stirbt und ins Grab gelegt wird, dann ist er im Grab. Und erst, wenn die Auferstehung kommt, werden sie wieder zum Leben kommen. Und zwar die Erretteten kommen bei Jesu Wiederkunft zur Auferstehung des Lebens. Und die verloren gehen, nach den 1000 Jahren stehen sie auf zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt kein Fegefeuer, nichts dazwischen. Ja. Und vor allen Dingen schon gar nicht erst direkt nach dem Tod. Natürlich haben sie das noch ein bisschen weiter ausgebaut, dass sie dann gesagt haben, naja, wenn jetzt Seelen im Fegefeuer sind, dann kann man ja für die was Gutes tun. Dann kann man ja, dann kann der Priester die Heiligen anrufen, dass die Heiligen, die noch gute Werke übrig haben, das für diese armen Seelen im Fegefeuer einsetzen und die dann früher schneller rauskommen. Aber das kostet natürlich Geld, wenn der Priester dafür beten soll. Und dann haben sie eben Geld dafür genommen und dann haben sie auch diese Ablässe und diese Dinge dann auch mit dabei gehabt. Aber das ist auch, der Ablasshandel ist auch noch eine Sache, die damals übrigens die Reformation mit ausgelöst hat. Ja, fünftens, die unsterbliche Seele. Das hängt damit zusammen, mit dem Fegefeuer, dass die Kirche sagt, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Das heißt, der Mensch ist von sich aus unsterblich. Und wenn der Körper stirbt, dann lebt die Seele weiter. Die Bibel sagt dagegen, 1. Thessalonicher 4, Vers 15 und 16, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus zuerst auferstehen. Das heißt, der Mensch geht nicht, wenn er stirbt, in den Himmel oder in die Hölle. Die Seele kann den Menschen nicht verlassen, sondern der ganze Mensch ist eine Seele und er stirbt und er liegt im Grab. Und Paulus vergleicht es hier mit dem Schlaf, die entschlafen sind. Und entschlafen sind heißt, die tot sind. Und die warten im Grab und die werden erst wieder zum Leben kommen und auferweckt werden, wenn Jesus Christus wiederkommt in der Wolken des Himmels, mit Kraft und Herrlichkeit. Dieser Gedanke der unsterblichen Seele kommt nicht aus der Bibel. Der kommt von dem griechischen Hellenismus, griechischen Heidentum, von Plato. Plato hatte nämlich gesagt, er war ein Philosoph, er hatte gesagt, der Mensch besteht aus dem Grobstofflichen, das ist der Körper, und dem Feinstofflichen, das ist die Seele. Und der Körper ist schlecht und die Seele ist gut. Deswegen hat er auch gesagt, alles Körperliche ist negativ. Essen ist negativ und Trinken und Schlafen und Sexualität, und das ist alles negativ. Und wenn jetzt der Mensch stirbt, dann wird die gute Seele vom schlechten Körper befreit und dann kann die Seele frei ohne den Körper leben und ein besseres Leben führen. Sowas kennt die Bibel überhaupt nicht. Die Bibel sagt, dass der Mensch eine Einheit ist, ja, und dass der ganze Mensch eine Seele ist. Deswegen haben übrigens die Katholiken auch aus diesem Gedanken heraus von Plato, dass sie sagen, wenn du ein besonders frommer Mensch sein willst, dann darfst du nicht die Sexualität ausleben. Dann musst du auch oft fasten und auf Essen verzichten und auf Schlaf verzichten und deinen Körper schlecht behandeln, weil dein Körper böse ist. Und du musst eben, deine Seele musst du eben reinigen. Aber nach der Bibel ist das nicht so. Nach der Bibel ist der Körper, der ganze Mensch, besteht aus Körper und dem Leben von Gott, dem Ruach. Und der hat Gott einem eingeblasen. Und dann ist der Mensch eine Seele. Er hat keine, er ist eine Seele. Und der Körper des Menschen ist gut. Gott hat den Körper geschaffen. Und die Bedürfnisse des Körpers sind auch gut. Das Essen und Trinken und Schlafen und Sexualität sind etwas Gutes, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir es zum richtigen Maß, zum richtigen Gebrauch einsetzen, dann ist das ein Segen für uns. Natürlich versucht Satan manchmal auch, das zu pervertieren, aber im Endeffekt ist es etwas Gutes. Sechstens, die Sonntagsheiligung. Nach der Bibel ist der Sabbat der Tag, den Gott eingesetzt hat, als Ruhetag von der Schöpfung her bis heute. Die Kirche hat im Jahre 321 nach Christus den Sonntag eingeführt, durch Kaiser Konstantin und später auf dem Konzil zu Nicäa bestätigt. In Daniel 7,25 ist ja schon vorausgesagt worden, dass eine Macht kommen wird, die genau das tun wird. Nämlich, da steht in Daniel 7,25, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Also hier steht, dass eine Macht kommen wird, das kleine Horn, die sich untersteht, sich anmaßt, Gottes Gesetz zu ändern und die Zeiten, Gottes Festzeiten, Gottes Ruhezeiten, die er angesetzt hat, zu verändern. Genau das ist passiert, dass die katholische Kirche das verändert hat, gegen Gottes Willen. Gott möchte, dass die 10 Gebote und der Sabbat immer noch, heute immer noch, sein Ruhetag sind, die er eingesetzt hat. Und der Sonntag ist ein Tag, der falsche Tag, den die Kirche einfach verändert hat. Vom 7. auf den 1. Tag. Sie sagen, sie haben es verändert aufgrund der Autorität der Kirche und auch weil Jesus auferstanden ist an dem Tag. Aber in der Bibel steht nichts davon, dass wir diesen Tag heilig halten sollen als Auferstehungstag. Siebtens, die Anrufung der Heiligen. In der Bibel steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Die katholische Kirche sagt, wir können die Heiligen anrufen, die schon im Himmel sind, dass sie uns schützen. Es gibt bestimmte Schutzpatrone für die Fischer und für die Skifahrer und für verschiedene andere Berufe. Und aber auch, man kann sie anrufen, dass sie ihre überschüssigen guten Werke für uns anwenden, geltend machen. Und damit werden diese Heiligen eigentlich zu Mittlern zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Jesus und dem Menschen. Genauso auch wie Maria angerufen wird, dass sie denn auch helfen soll. Aber Maria kann nicht helfen. Warum? Weil Maria gar nicht im Himmel ist. Maria ist nach der Bibel im Grab. Und auch die Heiligen sind nicht im Himmel, sondern die sind im Grab und die können uns nicht helfen. Es gibt nur einen Mittler, sagt die Bibel. Und der einzige Mittler ist Jesus Christus, unser Erlöser. Und er ist im himmlischen Heiligtum unser Mittler. An ihn dürfen wir uns wenden und ihn fragen, ihn bitten. Und er macht alles für uns. Achtens, die Bilderverehrung. In der Kirche, katholischen Kirche, werden Bilder, Standbilder, Statuen, aber auch gemalte Bilder angebetet bzw. verehrt. In der Bibel steht, in dem zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das heißt, wir haben ein Verbot der Bilderverehrung, weil Gott möchte, dass wir direkt mit ihm kommunizieren und nicht über Bilder, weil Gott weiß, dass wir geneigt sind, am Ende mehr die Bilder zu verehren als ihn selbst, als Gott. Deswegen hat übrigens auch die katholische Kirche dieses zweite Gebot aus den 10 Geboten gestrichen. Das ist im Katechismus nicht dabei. Aber weil wir sonst nur 9 Gebote hätten, haben sie das 10. Gebot wieder geteilt. Dann haben wir wieder auf 10, sind wir wieder auf 10 gekommen. Aber das zweite Gebot ist da nicht zu finden, dass wir keine Bilder anbeten sollen. Neuntens, die apostolische Sukzession. Habe ich eben schon mal kurz erwähnt, dass sie eben glauben, dass der erste Papst Petrus war und dass dann die Vollmacht immer weitergegeben worden sind über alle Apostel und über alle Gemeindeleiter von Rom. Und die Bibel aber sagt, Johannes 8, Vers 39, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Die Juden haben damals genauso gedacht wie die katholische Kirche heute. Sie haben gedacht, weil wir Nachkommen Abrahams sind, und zwar leibliche Nachkommen Abrahams, deswegen sind wir Abrahams Kinder. Und wenn wir Abrahams Kinder sind, sind wir automatisch auf dem richtigen Weg. Und da können wir gar nicht verloren gehen, weil wir eben zu Gottes Volk gehören, zu Gottes Kindern gehören. Aber Jesus sagt, nein, ihr seid nicht Abrahams Kinder. Nur diesen Abrahams Kinder, die auch das glauben und das tun, was Abraham getan hat. Und nicht nur nach dem Fleisch es sind. Ja. Und deswegen sind nur die in der Wahrheit drin, die nicht lückenlos das nachweisen können, dass sie die Vollmachten haben, sondern die genauso leben und das sagen und das lehren, was die Apostel gelehrt haben. Das sind die wahren Nachfolger und die echten. Gut, gucken wir uns die zweite Serie an, von jeweils wieder 9 Punkten. Zehntens, die unbefleckte Empfängnis. Elftens, die Beichte. Zwölftens, Zeichen und Wunder. Dreizehntens, das Gebet für die Verstorbenen. Vierzehntens, die Säuglingstaufe. Fünfzehntens, die Erlösung durch Christus plus Werke. Sechzehntens, die Unfehlbarkeit des Papstes. Siebzehntens, Maria, die Mutter Gottes, Miterlöserin. Und 18, die Reliquien. Man könnte noch sehr viel mehr Dinge bringen. Ja, also das ist nur eine Aufzählung von den wichtigsten Punkten. Gucken wir es hier mal ein bisschen genauer an. Punkt 10, die unbefleckte Empfängnis. Und zwar, hier geht es nicht darum, dass die Geburt Jesu unbefleckt war, sondern sie sagen, dass Maria, als sie geboren wurde, schon unbefleckt empfangen wurde. Und zwar unbefleckt bedeutet, dass sie glauben eben, dass bei der Bezeugung die Erbsünde weitergegeben wurde. Und da glauben sie eben, dass Maria schon sündlos war. Und sie sagen, Maria konnte nur deswegen sündlos sein, weil schon ihre Mutter, Anna, bei der Zeugung schon keine Erbsünde übertragen bekommen hat. Und von daher hat Maria keine Erbsünde gehabt und deswegen konnte sie auch dann nachher Jesus gebären und dass Jesus ohne Sünde war. Aber Römer 3, Vers 22 und 23 sagt eindeutig, es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Das heißt, alle Menschen, es gab nur eine einzige Ausnahme, es war Jesus Christus, der hat nicht gesündigt. Alle anderen Menschen, sagt Paulus, haben gesündigt, sind Sünder. Und zu allen anderen Menschen gehört auch Maria. Auch Maria war ein Mensch wie wir. Auch sie hat Sünde getan. Auch sie braucht einen Erlöser. Und in der Bibel steht nirgendwo drin, dass sie eine unbefleckte Empfängnis hatte, als sie geboren wurde. Elftens, die Beichte. Nach der katholischen Lehre muss man zum Priester gehen, um zu beichten. Das ist eines der sieben Sakramente. Und wenn der Priester dir vergibt, wenn er sagt, Ego te absolvo, ich vergebe dir, dann muss Gott auch vergeben, auch wenn Gott es gar nicht wollte. Und wenn der Priester die Absolution verweigert, darf Gott auch nicht vergeben, selbst wenn Gott es wollte. Das heißt, sie sagen, der Priester entscheidet über Vergebung und nicht Gott. Damit steht der Priester nach der Lehre der Kirche über Gott. Und das ist eigentlich genau das, was nicht das Richtige ist. Wir sollen uns immer Gott unterordnen und nicht uns über Gott stellen. In der Bibel steht, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, vor wem? Vor Jesus Christus. So ist er, Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In der Bibel steht nirgendwo drin, dass wir vor einem Beichtvater unsere Sünden beichten sollen und dass er uns vergibt. Nein, Jesus Christus vergibt uns. Wir können direkt zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Und jeder, der versucht, Jesu Werk hier an sich zu reißen, ist jemand, der an Christi Stelle sich versucht zu setzen und Jesus damit verdrängt. Zwölftens, Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder spielen in der Kirche eine große Rolle, weil sie glauben, dass das hier auch bei Marienerscheinungen oder auch bei anderen Dingen Wunder, Heilungen und Zeichen geschehen. Ja? Aber Jesus sagt in Johannes 4, Vers 48, Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Es ist gefährlich, wenn wir unseren Glauben nur auf Zeichen und Wunder fokussieren und basieren lassen. Weil Satan kann auch Zeichen und Wunder tun. Als damals Gott beim Auszug aus Ägypten, bei den Plagen, Zeichen und Wunder getan hat, hat Satan auch durch seine Magier und Zeichendeuter und Zauberer auch Zeichen und Wunder tun können. Deswegen, nicht überall, wo Zeichen und Wunder geschehen, ist das automatisch Gottes Wirken. Es kann auch Satans Wirken sein. Da muss man immer aufpassen. Deswegen, man darf sich nicht zu sehr auf Zeichen und Wunder versteifen. 13. Das Gebet für Verstorbene. Sie glauben, dass man für die Verstorbenen, vor allen Dingen die im Fegefeuer sind, für sie beten kann, damit die Menschen dann auch von Gott gnädig angesehen werden und auch schneller in den Himmel kommen. Ja. Prediger 9, 5 und 6 sagt aber, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt, dann sagt die Bibel, dann wird er ins Grab gelegt und er weiß nichts mehr. Und für ihn beten nützt nichts mehr. Solange der Mensch noch lebt, können wir für ihn beten, dass er sich noch bekehrt oder dass Gott ihm gnädig ist. Aber wenn er tot ist, dann ist der Mensch tot. Und für einen Toten lohnt sich nicht mehr zu beten. Da kann sich nichts mehr verändern. Und ob Gott denn am Ende, wenn der Jesus wiederkommt, ihn dann mit in den Himmel nimmt oder nicht mit in den Himmel nimmt, das wird im Gericht entschieden und da können wir keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Deswegen, für Verstorbene zu beten, ist nicht nach der Bibel. Wird auch nirgendwo uns gesagt oder empfohlen. 14. Die Säuglingstaufe. Die Säuglingstaufe wurde damals eingeführt, weil sie die Erbsündenlehre erfunden hatten. Aber in der Bibel haben wir nirgendwo, wo Säuglinge oder Kinder getauft wurden. Es waren immer erwachsene Menschen. Hier finden wir die Gelegenheit, wo Philippus mit dem Kämmerer aus Äthiopien eine Bibelstunde machte. Und wir lesen in Kapitel 8, Vers 36 und 37 in der Apostelgeschichte. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Was ist also die Bedingung für die Taufe? Der Glaube. Und zwar nicht nur oberflächlicher Glaube, sondern von ganzem Herzen sein Leben Gott übergeben. Der Glaube ist die Bedingung. Und wenn der Glaube da ist, dann kann auch die Taufe stattfinden. Ich frage, können Säuglinge glauben? Nein. Und Säuglinge können sich nicht entscheiden und können auch nicht glauben. Deswegen können Säuglinge nach der Bibel, nach dem Gedanken der Bibel, nach der Logik der Bibel nicht getauft werden. Denn die Taufe ist ein Zeichen eines Bundes mit Gott, dass ich mit Gott lebe und ihm mein Leben übergeben habe. Und Säuglinge können das nicht. Und außerdem gibt es auch die Erbsünde nicht, von der die Kirche gesprochen hat. Ja. Es gibt nur einen Hang zur Sünde, der vererbt wird, aber nicht die Schuld der Sünde. Paulus sagt sogar im 1. Korinther, wenn die Eltern, also nur ein Elternteil gläubig ist, dann sind die Kinder auch heilig. Das heißt, wenn jetzt ein Kind oder ein Säugling sterben sollte von einem gläubigen Elternpaar, dann ist das Kind gerettet, sagt die Bibel. 15. Die Erlösung durch Christus plus gute Werke. Sie sagen natürlich, Herr Jesus uns erlöst durch sein Leben, durch seine guten Werke und durch seinen Tod. Aber du musst auch eigene gute Werke tun. Wenn deine eigenen guten Werke nicht ausreichen, dann kannst du Jesus bitten, dass er noch für den Rest dann noch was zuschießt. Aber Paulus sagt, Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Die Bibel sagt, wir werden erlöst durch Christus, durch Gnade Gottes und durch den Glauben. Das heißt, dass wir Gott vertrauen, dass wir unser Leben Gott anvertrauen, dass wir das Angebot der Erlösung, dass Jesus für uns gestorben ist, annehmen, dass wir Ja dazu sagen. Selbst diesen Glauben legt Gott in uns hinein, das ist Gnade Gottes. Aber wir können die Entscheidung treffen. Wir können es entweder zulassen und Ja sagen, ich möchte, oder ich kann auch sagen, nein, tut mir leid, ich möchte nicht. Deswegen lädt auch Gott Sie ein, dass Sie auch jetzt Ihr Leben Gott übergeben. Dass Sie sagen, ja, ich möchte auch das Angebot, dass Jesus für mich gestorben ist, für mich persönlich annehmen. Ich möchte glauben. Und ich möchte auch gerettet sein. Denn der, der das im Glauben annimmt, das Geschenk der Erlösung, der ist dabei. Der ist gerettet. Der wird das ewige Leben haben. Nicht durch gute Werke. Ich kann so viel gute Werke tun, wie ich selber will. Übrigens, meine eigenen guten Werke werden niemals ausreichen. Niemals gut genug. Warum nicht? Weil wichtiger als das, was wir tun, unsere Motivation ist. Und alles, was wir aus uns selbst heraus tun, hat immer einen Teil Egoismus mit dabei. Und das reicht nicht aus. Das sind dann keine guten Werke mehr. Deswegen die echten guten Werke, das sind nur Werke, die Gott in mir vollbringt, dass Gottes Liebe in meinem Herzen ist und ich aus Gottes Liebe in meinem Herzen das Gute tun kann. Deswegen Erlösung kann niemals aus den Werken kommen, sondern immer nur aus dem Glauben und aus der Gnade Gottes. 16. Die Unfehlbarkeit des Papstes. In der Bibel steht nirgendwo was drin, dass es einen Menschen gibt, der, wenn er ex cathedra spricht, unfehlbar ist. Die Kirche sagt auch nicht, dass er jedes Mal, wenn er spricht, alles nur richtig ist, sondern nur, wenn er Lehraussagen macht. Aber die Bibel sagt dazu, Matthäus 23, Vers 9, und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Das heißt, es gibt niemanden, den wir über die anderen stellen sollen, sagt die Bibel hier. Jesus sagt, wir sollen nicht jemanden so herausstellen und ihm verehren oder ihn als besonders darstellen. Nein, wir sind alle gleich. Wir brauchen alle die Gnade Gottes. Wir sind alle Sünder und wir brauchen alle die Erlösung durch die Gnade. Deswegen gibt es niemanden, auch den Papst nicht, der über den anderen steht und schon gar nicht unfehlbar ist. Ja. 17. Maria, die Mutter Gottes. Und auch als Miterlöserin. Natürlich, die Bibel sagt, Maria hat Jesus geboren, aber sie war die Mutter Jesu und nicht die Mutter Gottes. Denn Jesus war ja auch Gott, natürlich, aber er war ja vorher schon Gott. Und von daher ist er als Gott ja nur, hat er weitergelebt in dem Baby Jesus dann. Deswegen, sie ist die Mutter des irdischen Jesus, aber nicht die Mutter Gottes gewesen. Ja, Gott ist seit Ewigkeit her, ohne Anfang. Deswegen kann niemand Gott gebären. Ja. Und auch Miterlöserin. Die Kirche sagt auch, dass Maria auch als Mittlerin zwischen Mensch und Gott fungieren kann und dem Menschen das ewige Leben vermitteln kann. Das ist auch nicht in der Bibel. Johannes 14, Vers 6 sagt nämlich, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nicht durch Maria, nicht durch die Heiligen, nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Er ist der einzige Weg. Deswegen ist es auch so, wenn jemand Jesus ablehnt in seinem Leben, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Es gibt keine Abkürzung, keinen Umweg und nicht alle Wege führen nach Rom, nicht alle Wege führen in den Himmel. Nein, nur der Weg, Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Und wenn wir zu ihm kommen, dann kommen wir zum Licht. Und er hat sich in der Bibel uns offenbart. Deswegen sollen wir die Bibel lesen, die Bibel studieren. Und das ist das Wichtige. Nicht Kirchenbücher. Nicht Aussagen von Menschen, Gottes Wort, die Bibel, Jesus kennenlernen. Er ist das Licht der Welt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. 18. Die Reliquien. Die katholische Kirche lehrt, dass es eben heilige Gegenstände gibt, die auch durch ihre Anwesenheit Heil stiften können. Irgendwelche Knochen und irgendwelche Kreuznägel und irgendwelche Dornen von der Dornenkrone und so weiter. Aber wir sollen keine Dinge verehren, sondern wir sollen Gott verehren. Galater 3, Vers 11 sagt, dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird, vor Gott ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir leben nicht durch Reliquien, wir leben nicht durch heilige Orte, wir leben durch den Glauben. Und das ist ganz egal, wo wir sind, wo wir hingehen. Wenn wir an Gott glauben, die ihm verbunden sind, dann haben wir das Leben in ihm und durch ihn. Und da müssen wir nicht an irgendwelche Dinge gebunden sein. Deswegen möchte Gott nicht, dass wir Bilder oder Reliquien oder heilige Orte anbeten oder irgendwo hinpilgern. Das ist nicht nach Gottes Willen. Zum letzten Punkt, Hinweise. Wenn wir das jetzt gesehen haben, möchte ich einen Aufruf machen. Einen Aufruf an unsere lieben katholischen Freunde, aber genauso auch an alle anderen, die zuschauen und nicht katholisch sind. Aus diesen Dingen, die wir jetzt geschaut haben, was ergibt sich daraus? Welchen Weg können wir jetzt gehen? Was wäre da wichtig für uns? Ich habe einige Dinge. Erstens, Bibel lesen. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Und viertens, Heilsgewissheit haben. Zu jedem ein Bibeltext. Die Bibel lesen. Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bleiben am Wort. Dann sind wir wahrhaftig Jesu Jünger. Wenn wir was tun? An seinem Wort bleiben. An seinem Wort bleiben heißt regelmäßig in der Bibel lesen. Die Bibel ist Gottes Wort, da ist eine Kraft drin. Da hören wir, da sehen wir Gottes Wirken. Zweitens, Prophetie studieren. 2. Petrus 1, Vers 19. Petrus sagt uns, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und die tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das prophetische Wort, sagt Petrus, ist ein Licht und wir sollen darauf achten. Warum? Weil uns das zum Himmel führt. Wir brauchen den Weg zum Licht. Entscheidend ist nicht, ob wir nach Mekka oder nach Rom gehen oder wo wir auch hingehen, zu irgendwelchen irdischen Orten. Wir müssen zum Licht. Und das Licht ist Jesus Christus. Und er hat in der Prophetie uns Licht gegeben. Und die Prophetie zeigt uns die ganze Weltgeschichte, was alles passiert ist. Und wir können sehen, was sich alles schon ereignet hat, wo wir jetzt stehen und was noch kommen wird. Und dadurch haben wir Hoffnung für die Zukunft. Und wir wissen, wo wir heute sind. Prophetie ist unglaublich wichtig, dass wir wissen, die Bibel ist zuverlässig, sie ist wahr, und dass wir wissen, wie Gottes Erlösungsplan weitergeht. Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Ewiges Leben heißt Gott erkennen. Jesus erkennen. Jesus erkennen heißt, mit ihm eine enge Beziehung zu haben. Das ist das Wort, was auch gebraucht wird für die engste Beziehung zwischen Mann und Frau in dem Alten Testament. Und so sollen wir mit Gott, mit Jesus eine enge Beziehung haben, eins werden mit ihm. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Das ist ewiges Leben, das ist Qualität, mit Gott vereint zu sein, mit ihm eine enge Beziehung zu haben. Jetzt schon durch den Glauben. Und wenn Jesus wiederkommt, dann im Schauen. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht Jesus sehen. Und dann werden wir noch eine viel engere Gemeinschaft mit ihm haben, als es jetzt sein kann. Und viertens, und weil das so ist, weil wir jetzt schon an Jesus glauben können, weil wir jetzt schon mit ihm eine Beziehung haben können, dürfen wir Heilsgewissheit haben. 1. Johannes 5, Vers 12 und 13. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Heilsgewissheit. Hier steht's. Glaubst du an Jesus? Hast du Jesus in deinem Herzen? Vertraust du ihm? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Wenn ja, dann darfst du gewiss sein, dass du ewiges Leben hast, jetzt. Wenn nein, lade ich dich ein, dass du das jetzt tust, dass du dich jetzt hinkniest, dass du jetzt Jesus dein Leben übergibst und ihm sagst, Herr Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich möchte, dass du in meinem Leben den ersten Platz hast. Ich möchte gerne, dass mein Leben nach deinem Willen, nach deinem Plan verläuft. Ich möchte das ewige Leben annehmen, was du mir schenkst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Gott nimmt dich an, jetzt, als sein Kind. Ich lade uns ein, dass wir zum Abschluss zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein liebevoller Gott bist. Und dass du dich in deinem Wort uns offenbart hast. Dass wir daran erkennen können, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Herr, dein Wort ist so deutlich und so klar. Wir bitten dich um den Heiligen Geist, dass wir es verstehen, wenn wir es lesen. Aber dass wir auch erkennen können, wo es Lehren gibt von Kirchen, die nicht nach dem sind, was dein Wort sagt. Hilf, dass wir dein Wort besser verstehen, dass wir es lesen, dass wir es auch tun in unserem Leben. Ich möchte dir für jeden bitten, der jetzt zuschaut und sein Leben dir noch nicht gegeben hat, dass du an seinem Herzen wirkst, dass er jetzt diesen Schritt tun kann. Und jeden, der sein Leben dir schon gegeben hat, dass er diese Übergabe seines Lebens bestätigen kann, bestärken kann. Herr, dass wir jeden Tag neu unser Leben in deine Hände legen. Herr, hab Dank, dass du uns liebst, dass du unser Bestes möchtest und dass du uns bis in die Ewigkeit hineinführen wirst, ins Licht. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Das war der erste Teil. Herzlich willkommen, denn zum nächsten. Der zweite Teil wird über die evangelische Kirche sein. Und da werden wir auch wieder entdecken, was die Bibel sagt und was die Kirche sagt, was übereinstimmt und was wir daraus erkennen können. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.